Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Von und mit Daniel Koch. Ich möchte euch heute einen sehr schönen, lustigen, bewegenden Familienroman vorstellen. Alles immer wegen damals heißt er und stammt von Paula Irmschler, die ich in wenigen Minuten auch für ein Interview zuschalten werde. Das Buch ist soeben beim DTV Verlag erschienen. Aber wer ist diese Paula Irmschler eigentlich? Sie ist zum Beispiel der beste Grund, doch noch auf der Boomer-Plattform Facebook zu bleiben. Paula verweigert sich nämlich konsequent Twitter und Co. und postet ihre spontanen Takes und Witze am liebsten bei Facebook. Und die sind oft sehr unterhaltsam. Und übrigens immer ziemlich stabil. Paula, die 1989 in Dresden geboren wurde, ist aber vor allem als Autorin, Satirikerin und Journalistin bekannt. Sie schreibt und schrieb für Intro, den Musikexpress, für das sehr gute Missy-Magazin und für Neues Deutschland. Sie war Redakteurin bei der Titanic und schreibt gerade für das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Sie stand mit Christiane Rösinger, Stefanie Sargnagel und anderen auf der Bühne bei dem Theaterstück Die große Klassenrevue. Aber Paula ist vor allem Spiegel-Bestseller-Autorin. Ihr Roman Superbusen ist einer meiner liebsten Musikromane der letzten Jahre und war ein großer Erfolg. Nun ist also ihr zweiter Roman draußen. Und der geht in eine etwas andere Richtung. Alles immer wegen damals ist ein moderner, lustiger, bisweilen sehr zärtlicher Familienroman. Im Mittelpunkt steht die 30-jährige Carla und ihre Mutter Gerda, die sie und drei weitere Geschwister allein in den letzten Jahren der DDR und um die Wende herum großgezogen hat. Carla wohnt heute in Köln, Gerda in Sachsen. In Leipzig, um genau zu sein. Und die beiden haben, aus Gründen, ein paar Jahre lang nicht mehr miteinander geredet. Das will Carlas Schwester Mascha nun ändern. Sie überredet die beiden, gemeinsam nach Hamburg zu reisen. Zwei Nächte inklusive König der Löwen-Besuch und ein Gang ins Beatles-Museum. Ob das gut geht? Naja. Mehr will ich an dieser Stelle aber erst einmal gar nicht verraten, weil Paula und ich darauf gleich noch genauer eingehen werden. Aber, weil ich das immer tue und weil ich es wichtig finde, dass ihr den Tonfall einer Autorin mal kurz zu hören bekommt, werde ich einmal in das Buch hineinspringen. In eine Szene mit Carla. Der begegnen wir da gerade in ihrer Wohnung, wo sie sehr viel Zeit verbringt. Carla hat sich gerade mit ihrer Fernbeziehungsfreundin Natalie gestritten und scheitert nicht nur deshalb ein Stück weit am Alltag. Falsch, falsch, falsch. Ich bin falsch und schief und krumm und außerdem verkehrt herum, singt Carla routiniert vor sich hin. Dazu tänzelt sie albern, als wäre sie zu Selbstironie noch in der Lage. Selbstironie, eher etwas für Selbstbewusste, ist eine der Fähigkeiten, die Carla mittlerweile zur Fassadenbildung abrufen kann. Ihre Schauspielskills beschränken sich allerdings auf Vorführungen vor sich selbst. Sobald ein anderer Mensch zum Publikum wird, fällt das Ganze in sich zusammen. Sie tut an diesem Morgen also so, als wäre sie beschwingt. Sie tut an diesem Morgen so, als würde sich keine Panikattacke ankündigen. Sie tut an diesem Morgen so, als hätte sie nachts nicht das Laken nass geschwitzt und wäre nicht schwindelig aus dem Bett gestolpert. Sie tut an diesem Morgen so, als wäre es ein Morgen. Dabei ist es schon 14 Uhr. Carla ist aus vielen Gründen falsch. Zum Beispiel, weil sie es heute nicht geschafft hat, pünktlich aufzustehen, um ihren Wohngeldantrag, der spätestens heute abgeschickt werden muss, im Copyshop auszudrucken. Jetzt hat der Copyshop zu und sie müsste jemanden fragen, der einen Drucker hat. Aber sie weiß schon jetzt, dass sie das nicht tun wird, weil sie es einfach nicht kann. Sie wird heute mit niemandem reden können, niemanden um Hilfe bitten können, nirgendwo hingehen können, sich um nichts kümmern, der ganze Tag ist schon wieder im Arsch, abgehakt, versaut, vergebens. Sie kann die einfachsten Sachen nicht. Sie ist falsch, falsch, falsch und schief und krumm und dazu noch saudumm. In 2 Stunden wird es wieder dunkel. Carla hat noch 14 Euro auf dem Konto und 7 im Portemonnaie. Sie ghostet Natalie. Ja genau, sie ghostet Natalie und nicht andersrum. Sie hat sich bis spät in der Nacht noch im Spiegel betrachtet und an ihrer Haut rumgefummelt. Pick, pick, pick. Erst gekratzt, dann aufgekratzt, dann die Fetzen entfernt. Wie aufräumen kam ihr das vor. Wenn sie heute in den Spiegel guckt, sieht aber nichts aufgeräumt aus. Ihr Gesicht gleicht einem Schutthaufen. Nichts hat sich vereinheitlicht durch ihr Gepicke, wie es ihre Absicht war. Nein, jeder Millimeter unterscheidet sich nun von dem daneben. Sie pappt sich eine dicke weiße Schicht Nivea-Creme drauf. Jetzt passt es wieder. Sie wünscht sich Nivea-Creme für ihr Hirn. Einmal über alles drüber, wie früher der Schnee, der das ganze Chaos auf den Straßen versteckt hat. Carlas Augen flimmern, sie reibt die Creme und reibt und reibt und reibt. Es soll endlich Ruhe sein. Es sollte längst Ruhe sein. In wenigen Tagen wird Carla 30 und es ist alles falsch. Es sollte keine Unebenheiten auf ihrem Gesicht, keine Anträge mehr abzugeben, nichts mehr aufzuräumen sein, keine Mietrückstände geben, keine Schulden gemacht, kein Job mehr gefunden werden müssen. Vor allem sollte niemandem mehr erklärt werden müssen, wieso in Carlas Leben alles immer noch unfertig ist. Es könnte alles fertig sein. Es muss doch langsam mal funktionieren, klappen, aufgehen, erledigt sein. Eine Wohnung mit Natalie, eine Familie, ein Einkommen, Alltag, Regelmäßigkeit, Schubladen, keine Überraschungen, keine Fragen. Bald muss Carla ihrer Mutter bei dieser blöden Hamburg-Reise anlässlich ihres runden Geburtstags erklären, wieso immer noch nichts fertig ist. Das war ein kleiner Part aus Alles immer wegen damals von Paula Irmschler. Und damit würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für unser kleines Interview. Dann schalte ich jetzt mal in meinen Interviewmodus sozusagen und freue mich sehr, dass Paula Irmschler heute bei mir zu Gast ist, um über ihren neuen Roman Alles immer wegen damals zu reden. Hi Paula, wie geht's dir gerade? Wie bringst du deine Tage gerade so rum?
Hi, ich freue mich auch sehr. Ich bin gerade in Köln, mir geht's gut. Ich habe jetzt mal 2-3 Tage frei. Es war aufregend, weil das Buch rauskam und die ersten Lesungen sind schon passiert und jetzt ist man so, erstmal das erste Adrenalin wird jetzt irgendwie abgebaut. Genau.
Cool, das ist ja auch immer so in deinem Berufsfeld wahrscheinlich auch ein Sprung von einem Extrem, so von der Drinni-Phase zur totalen Draußen-Phase wahrscheinlich. Wie kommst du damit klar? Ist das noch befremdlich oder bist du da inzwischen abgeklärt, dass du das kennst?
Ja, Drinni- und Rausi-Phase, das trifft's wirklich perfekt. Ich komme immer besser damit klar, das muss ich schon sagen. Und weiß auch, irgendwann weiß man auch so ein bisschen, was für Sachen einem gut tun. Doch irgendwie mal was essen vor einer aufregenden Sache, das hilft. Oder wissen, wann man das letzte Glas Alkohol trinkt und sich auch zum Beispiel nicht schlecht zu fühlen, wenn man dann doch mal irgendwie eine Weile zu Hause ist und chillt. Also so, ja, man, es stimmt, man lernt dazu, das ist gut.
Das glaube ich. Full Disclosure kann man ja mal kurz sagen, hier eine Transparenz und so, Journalismus, wir kennen uns, ich könnte jetzt weit ausholen, könnte jetzt sagen, so, wir kennen uns vom gemeinsamen Arbeiten beim Intro, wir kennen uns darüber, dass du eine Kolumnistin dann für Intro warst, als ich Chefredakteur warst, wir sind uns beim Rolling Stone über den Weg gelaufen, aber was mir zuerst einfiel eigentlich, ich würde sagen, in erster Linie kennen wir uns, weil wir eher zufällig beim Konzert von Coldplay im Olympiastadion nebeneinander saßen und das sehr gefühlt haben, glaube ich. Ein sehr verbindender Moment. Kurzer Flashback. Wie fandest du die Show damals?
Ja, das sollte unsere Origin-Story sein, auf jeden Fall. Großartig. Ich war ja, wie du mindestens weißt, aber wie ich auch schon allen anderen Menschen immer wieder auf die Nase binde, der größte Coldplay-Fan schon seit über 20 Jahren und war noch nie auf einem Konzert von ihnen. Bisher, das heißt, ein großer Traum hatte sich erfüllt und dann saß du noch neben mir. Und dann haben wir noch so eine andere nette Frau kennengelernt, auch Journalistin, und waren dann so ein Dreiergespann. Und das war, also alleine wäre es natürlich auch okay gewesen, aber es ist immer cool, wenn man das mit Leuten teilen kann, mit Leuten, die da auch Spaß dran haben. Und das war ja, also besser hätte man es sich nicht ausmalen können, hier mit den Armbänderlichtern und Feuerwerk und was weiß ich nicht, was nicht sonst noch alles war. Großartig.
Definitiv. Kriegt mich immer wieder so Pavlov-mäßig. Yellow, alles wird dunkel, die Armbänder werden gelb, dann kommt dieser Song. Aber lass uns jetzt über dein aktuelles Buch sprechen. Alles immer wegen damals, gerade bei DTV erschienen, in einem sehr schönen Hardcover, wie ich finde. Kann man sich wirklich toll ins Regal stellen. Kommt sogar mit Playlist daher, also alles drin, was ich so brauche. Und Playlist liegt ja irgendwie nah, weil dein Debütroman ist, muss ich zugeben, eins meiner Lieblings-Band- und Musikbücher. Ich liebe sowieso das Thema fiktive Bands in Literatur und Film und habe da so eine kleine privat geführte Liste. Das war ja allerdings schon sehr nah auch so an deinem Fan-Erleben und an deinem Aufwachsen und auch an deinem Job als Musikjournalistin, die du ja neben vielen anderen Dingen auch bist. Wie kam es zustande, dass du gedacht hast, danach, das Zweite, was ich jetzt mache, nach diesem Subkulturausritt, der ja auch sehr gut ankam, Spiegel, Bestseller und so weiter und so fort, jetzt wirklich einen klassischen Familienroman zu schreiben, also dem Klappentext nach, wir gehen gleich noch genau darauf ein, aber das ist ja schon, ich sag mal, so ein eigenes Genre für sich, das halt auch mit einigen wirklich ganz, ganz großen Romanen und mit einigen auch fürchterlich langweiligen, wie ich finde, in Verbindung gebracht wird. Wie kamst du zum Familienroman?
Also ich finde ja, dass Superbusen auch irgendwie ein Familienroman ist, nur eben die Familie, nicht die biologische Familie sozusagen, aber so ein Freundschaftsroman und so ein Gangroman und was auch für mich persönlich sehr viel mit Familie zu tun hat, so die eigengewählte Familie. Und ich hatte aber schon bei Superbusen das Gefühl und auch die Menschen vom Verlag haben das gesagt, dass da eigentlich noch eine zweite Geschichte drin steckt. Und zwar eine Geschichte, die ich tatsächlich schon eigentlich vor Superbusen immer mal so schreiben wollte, nämlich so eine Muttergeschichte. Und mir ist es dann im Schreiben leichter gefallen, mich dieser Mutter zu nähern oder der Muttergeschichte, indem ich wirklich auch die Familie erzähle und diese Mutter-Tochter-Geschichte erzähle. Und so ist das passiert. Also es steckte schon so ein bisschen drin und ich hätte es schwierig mit einer Perspektive machen können und dadurch, ja, jetzt wiederhole ich mich, brauchte es die anderen Personen auch noch, ja.
Was muss man denn so ganz kurz, um mal die potenziellen Lesenden noch reinzuholen, was muss man denn über deine Hauptcharaktere Gerda und Carla wissen? Was würdest du sagen?
Ja, Carla ist eine hoffnungslose, also wirklich hoffnungslose Romantikerin, die an nichts anderes gerade denkt. Also sie wird 30, sie denkt an nichts anderes, als eine Familie zu gründen mit ihrer Freundin. Und übergeht dabei sowohl die Bedürfnisse ihrer Freundin so ein bisschen als auch ihre eigenen, weil sie wirklich nur noch dieses Ziel hat. Sie wohnt zum ersten Mal alleine und wünscht sich halt ja ihre Freundin herbei und kann es einfach nicht erwarten, dieses Leben zu starten, ohne dass sie irgendwie, naja, mal gecheckt hätte, was so ihr Leben im Jetzt auch sein könnte oder was sie da vielleicht erstmal richten sollte. Und sie hat sich von ihrer Familie distanziert, ist weggezogen und hat keinen Kontakt. Genau, und ihre Familie besteht unter anderem aus Gerda, das ist die zweite Protagonistin. Und Gerda ist so eine Lebefrau, wie man vielleicht sagen würde.
Schönes Wort.
Ja, sie ist Mutter von Carla, aber sie ist eben viel mehr. Also sie ist hat ganz viele Freundschaften, sie wohnt in Leipzig, sie geht in dieser Stadt auf. Sie interessiert sich für Kultur, also sie ist wirklich eine sehr umtriebige Person. Und genau, ihre Tochter Carla ist ihr aber eben so ein bisschen entgleitet, was sie natürlich auch verletzt. Und aber auch sie geht da nicht so richtig ran. Also beide haben irgendwelche Verletzungen, die sie nicht so ganz benennen können und gehen da nicht so richtig ran. Und werden dann dazu gezwungen vom Rest der Familie.
Ja, und dann kommt man ja schnell bei einem Satz raus. Da musste ich schon damals, als du deinen Roman, deinen neuen angekündigt hast, sehr grinsen, weil wenn man halt auch mal so Familientrouble hatte, gerade jetzt halt auch so in meiner Altersklasse jetzt, wo man dann halt schon einige Jahre im Blick hat von großen Familien, dann kommt man auch immer wieder zum Schluss, dass viele Sachen, Leute, die nicht zu irgendwelchen Hochzeiten kommen wollen oder so, dass die Gründe sind, alles immer wegen damals. Und trotzdem ist es so eine Formulierung, die so pointiert ist, dass man sie halt auch nicht immer irgendwie so hört. Deswegen würde ich jetzt gerne an dieser Stelle mal fragen, wann kam denn eigentlich dieser Titel zu dir? Oder war es vielleicht sogar so, das ist der Titel, da gehört die Geschichte zu?
Das ist der Last-Minute-Titel, deswegen ist es so lustig, dass ich jetzt immer wieder danach gefragt werde, weil genau der Working-Title war Frauenmutter und der wurde so lange durchgezogen, es wurde irgendwann sogar damit geworben und so und irgendwie haben wir es alle verpasst, mal zu sagen, ey, stopp, ist das jetzt eigentlich der wirkliche Titel? Also ich finde den Titel eigentlich gut, aber er war noch nicht so ganz passend und es sind halt super viele Bücher in den letzten Jahren erschienen mit dem Wort Mutter, ne? Also es war so ein bisschen, man wusste nicht so richtig was damit anzufangen. Und dann sind quälende Wochen, es gab schlimme Telefonate und verzweifelte Momente und wir sind auf keinen Titel gekommen, es hat nichts gepasst. Wir haben uns gestritten alle. Es war so, nein, das geht nicht und das. Und dann ist meine Lektorin, die hat dann am Ende nochmal nochmal das ganze Buch durchgegangen und hat so eine Liste erstellt mit passenden Redewendungen aus dem Buch. Und da war das dabei. Und da konnten wir uns alle drauf einigen. Und erst jetzt auch so in Gesprächen stelle ich fest, was das eben alles eigentlich bedeuten kann. Also gesagt wird es an der Stelle von Gerda, die sich so ein bisschen flapsig darüber aufregt, dass alles, was sie jetzt so ist als Persönlichkeit, immer, also dass alles immer wegen damals sein soll in Bezug auf die DDR. Und sie will sich damit aber nicht so richtig auseinandersetzen. Und natürlich kann man diese Redewendung dann auch auf alles andere beziehen, ne? Ob es jetzt deutsche Geschichte ist, ob es ostdeutsche Geschichte ist oder auch Biografie oder Psyche, Beziehungsgeschichte und so weiter. Deswegen, ja, das ist ja immer schön, wenn so ein Titel alles Mögliche bedeuten kann. Da fühlt man sich dann schlau, wenn das auf dem Buch steht.
Total. Und man merkt so, du und dein Team, ihr könnt Deadline. Die besten Sachen kommen dann wirklich so mit der Pistole oder der Uhr im Nacken. Finde ich schön, dass man das jetzt auch mal so den Hintergrund mitbekommt, weil das ist ja dann auch immer so dieses, ich glaube, ich zitiere in jedem dritten Interview Judo Tolofernes, die mal mir in einem Interview sagte über Songwriting, leicht ist ja immer schwer, weil sie solche Sätze schafft, die halt so, die man sofort unterschreibt, und das finde ich ist auch so ein Satz. Jetzt kommt so ein bisschen der investigative Part. Du wohnst in Köln, stammst gebürtig aus Sachsen. Carla wohnt in Köln, ihre Familie stammt gebürtig aus Sachsen. Du bist, soweit ich weiß, mit mehreren Geschwistern aufgewachsen und deine Mutter hat den Laden geschmissen. Carla wächst mit mehreren Geschwistern auf und ihre Mutter hat den Laden geschmissen. Da muss ich dann doch schon mal dreist fragen, und du kannst natürlich entscheiden, wie viel du darüber sagen wirst, aber wie groß sind so die autobiografischen Parallelen und wie nimmt sowas denn eigentlich Einfluss auf den Schreibprozess? Weil gerade da gab es ja einige auch tolle, sehr starke Bücher, auch gerade halt über Mutterverhältnisse, die dann ja sehr autofiktional waren, und bei dem Thema schwingt das ja häufig dann schon so ein bisschen mit.
Ja, also ich habe schon das Bedürfnis, über die Welten, aus denen ich komme, zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, einerseits, das findet nicht so viel statt, und andererseits, es findet schon statt, also es findet in der Literatur nicht statt, aber es findet im echten Leben statt und es gibt Verbindungen mit anderen Menschen, deswegen liegt mir daran sozusagen. Und in dem Fall war schon die Inspiration meiner Mutter sehr stark, und ich habe auch so voll lange immer gedacht, oh, ich schreibe irgendwann mal über das Leben meiner Mutter, und habe dann aber festgestellt, auch im Austausch mit ihr, dass sie das selber machen soll und muss, und dass ich das auch gut finde, und sie macht das auch zum Glück. Und hatte dann, ich habe auch immer das große Bedürfnis, eben nicht so autobiografisch zu sein, wobei sich dadurch, dass es eben diese Überschneidungen gibt, Leute dann immer doch wiederfinden, die halt oft dann gar nicht gemeint sind. Das ist dann immer sehr anstrengend. Aber dadurch, dass man eben denkt, es sei alles so, ist es ein bisschen kompliziert, das auseinanderzudröseln. Und umso stärker versuche ich, das immer weiter zu fiktionalisieren. Und bei dem neuen Buch ist es mir auf jeden Fall schon besser gelungen. Es macht halt auch viel mehr Spaß, sich Sachen auszudenken, weil man sonst immer wieder hat, oh Gott, ich muss allem gerecht werden, ich muss so, ne, ich so, und das kannst du ja gar nicht. Und genau, und aber ich wollte unbedingt diese alleinerziehende Mutter erzählen, wie es bei meiner Mutter war, diese große Familie erzählen. Also das Gefäß ist auf jeden Fall ähnlich. Aber was sich da drin abspielt, ist sehr frei erfunden, bis auf Anekdoten, die es gibt. Und ich wollte unbedingt mal über Köln schreiben, und ich schreibe eigentlich gar nicht über Köln, weil Carla mag Köln überhaupt nicht und geht gar nicht raus. Aber irgendwie dachte ich wenigstens das, dass sie in Köln ist, einer Stadt, die ihr total, also gar nicht, es könnte nicht gegensätzlicher zu ihrer Persönlichkeit sein. Das fand ich irgendwie spannend. Aber ja, ich fühle mich in Köln sehr wohl, also merkt man da auf jeden Fall schon Unterschiede.
Man merkt es, find ich später auch, dass so, also es gibt so einige Gefühlswelten und natürlich auch so die dramatischen so Mutter-Tochter-Beziehungen und so die Herkunft, sag ich mal, das Aufwachsen, welche Mittel man zur Verfügung hat. Aber ich habe halt gedacht, so am autobiografischen war, glaube ich, der Part dann in Köln, wenn die Pandemie reinbricht. Da habe ich schon gedacht so, und das ist hier nur so ganz kurz, aber das ist mir bei Superbusen schon aufgefallen, also auch deine Bahnbeobachtungen sind, glaube ich, sehr präzise und über sehr viele Bahnfahrten halt pointiert zusammengekommen. Liege ich damit falsch oder ist das schon so ein bisschen?
Nee, das stimmt. Da muss ich auch, ich muss da auch immer wieder ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so ins Kolumnenhafte verfalle. Andererseits denke ich mir, naja gut, Beobachtung kann ja jeder. Und das, ja, das hast du sehr gut beobachtet mit diesem Corona-Ding. Das war nämlich wirklich so. Also ich habe das halt angefangen hier zu schreiben während des zweiten Lockdowns oder so in meiner Mini-Bude, paar 30 Quadratmeter, Dachgeschoss. Und gefühlt war am Anfang, das Buch ging nur ums Zuhause-Sein und so weiße Wände vor allem. Also es war wirklich so sehr, dass auch dann meine Lektorin gesagt hat, also es war sehr so dieses, ja, diese Carla-Perspektive, die ja sehr viel zu Hause ist, war erst noch sehr viel stärker. Wurde dann aber zum Glück durch Gerda aufgelockert.
Voll, und dann hat sie auch noch so ein bisschen so Roadtrip-Elemente, ohne dass sie jetzt überstrapaziert werden oder da so eine Heldinnenreise gemacht wird. Das finde ich eigentlich ganz schön. Du hast so einigeseits, sind da so ein paar Sachen, wo man denkt, so, ah ja, Familienroman, und dann so, ah ja, eine kleine Odyssee oder so, und dann merkt man so nachts einfach, nee, das, ich finde, du schaffst es schon ganz gut, das immer so ein bisschen subversiv zu unterwandern. Aber wo wir gerade nochmal so bei Gerda waren, die Frage wollte ich noch nachrücken. Wie hast du dich denn, also gerade auch, was ich eine schöne Entscheidung auch finde, weil das ist gerade so bei Büchern über die Eltern, die oft ja auch sehr schonungslos sind, stelle ich mir schon teilweise vor, also gerade die Autofiktionalen, so wow, okay, dass du sagst, so, das soll deine Mutter dann mal selbst aufschreiben, was ich sehr schön finde. Aber wie hast du dich denn jetzt neben natürlich Gesprächen wahrscheinlich mit deiner Mutter über so gängige Sachen und über die Zeit dieser Frauengeneration angenähert, die ja auch finde ich, viel mehr noch Thema sein könnte und das ja auch ein sehr selbstständiges, spannendes Frauenbild ist, das gerade jetzt auch noch gar nicht so sehr vom feministischen Diskurs jetzt, sage ich mal, so aufgegriffen wurde. Wie hast du dich da so dieser Generation noch zusätzlich angenähert?
Einerseits auf jeden Fall durch Gespräche mit Freunden über unsere Mütter, die super oft Alleinerziehende waren im Osten. Und dann aber auch durch Gespräche mit Freunden im Westen. Und dadurch habe ich auch Unterschiede gemerkt. Aber ich habe auch wirklich jedes Buch, wo Frauen im Osten irgendwie, das habe ich alles mir reingezogen. Es gibt auch Sammelbände, wo so Biografien gesammelt werden von Frauen. Und jede Doku, alles, was ich so tatsächlich in die Finger kriegen konnte, habe ich da so reingenommen, um so ein Gefühl zu kriegen. Und habe dann aber auch festgestellt, naja gut, man muss auch aufpassen, weil Gerda soll auch trotzdem halt individuell sein. Sie soll eben nicht nur das repräsentieren. Deswegen habe ich mich dann doch so ein bisschen dafür entschieden, dass sie das eigentlich immer von sich schiebt, was ich eigentlich alles da hätte reinstecken, also dass sie sich eigentlich dagegen wehrt. Meine Projektion sozusagen und die Projektion im Buch von ihren Kindern dann überhaupt anzunehmen. Also war es so ein bisschen fürs Gefühl, war es glaube ich gut, aber ich habe fast alles verschwiegen an Sachen, außer paar Sachen, ja.
Aber das sorgt für eine ganz interessante Dynamik, weil ich hatte immer das Gefühl, das ist halt immer so ein bisschen so, wie soll ich sagen, das ist so eine bockige Annäherung. Und immer dann, wenn man jetzt halt als Feuilletonist hängt, ah, der große DDR, Ex-DDR-Frauenroman, macht sie so einen schulterzuckenden Spruch mit einer guten Pointe und watscht das so ab. Das finde ich auch sehr, sehr gut gelöst. Du bist auch Teil der großen Klassenrevue von Christiane Rösinger. Und da war ich letzte Woche im Hau und habe das zum ersten Mal gesehen, was ich sehr unterhaltsam fand. Weil ihr da ja in so einem Hochkulturumfeld auch über sehr pointiert über Klassenunterschiede singt und redet und euch da auch sehr bissig lustig macht. Auf der anderen Seite ist das ja auch immer wieder, das war schon bei Superbusen so, das ist jetzt auch in diesem Buch wieder so, dass man schon weiß, also man denkt das Wort Klasse immer ein bisschen mit, weil die Menschen da, also zum Beispiel Gerda war halt fünfmal im Leben, wenn überhaupt, in einem Hotel, im Restaurant auch mal nachgezählt, so war ich da eigentlich jemals schon. Und es ist trotzdem nie so, dass man das Gefühl hat, ah, wir hatten ja nichts, sondern du hast da auch häufig auch so nach dem Motto, ja gut, wir hatten nicht viel, aber man hat irgendwie das Beste draus gemacht. Deswegen jetzt mal so auch, weil die Gefahr ja groß ist, den großen Klassenroman zu schreiben als Performerin der Klassenrevue. Wie wichtig ist dir das Thema und wie hast du da diese richtige Balance gefunden? Oder wie wichtig ist es dir, dass das Gefühl durchkommt, so ey, es ist halt nicht Poverty Porn, sondern das sind Leute, die das sehr gut mit viel Lebensfreude irgendwie gelöst haben in den Situationen.
Mir ist das mega wichtig, aber ich muss da gar nicht irgendwie aufpassen oder so. Und ich will auch nicht sagen, dass es mir nie passiert oder so, aber ich habe so, also ich will auch gar nicht romantisieren, die Welt, aus der ich komme. Es ist richtig scheiße, kein Geld zu haben. Es ist einfach scheiße so. Aber es ist normal. So, das ist halt das, also ne, nicht gut, sondern ganz wertfrei, es ist normal. Und ich glaube, viele dieser genau Armutsporn-Sachen, die finden statt, weil die Person, die darüber schreibt, so einen Aufstieg hatte irgendwie und sich dann wohlgefühlt hat in so einer bürgerlichen Welt oder so. Ich muss sagen, es ist nicht nur so anti-mäßig, sondern ich fühle mich wirklich nicht wohl mit diesen Leuten. Also so ein paar Mal musste ich ja zu Veranstaltungen, wo ich so dachte, worüber redet ihr? Ihr seid wahnsinnig blöd. Und es ist für mich immer noch meine normale Welt. Also mein Umfeld, meine Familie, das ist ja immer noch die Welt, aus der ich komme. Es kann noch viel weiter nach unten gehen, was Armut angeht. Das will ich auch nicht. Das ist auch wichtig, ne, dass Leute noch ärmer sein können. Das darf man nicht verschweigen sozusagen und dass es dann auch einfach krassere Verhältnisse gibt mit Gewalt und so weiter. Aber das ist nicht meine Erfahrungswelt sozusagen und ich könnte darüber auch nicht so schreiben oder so. Also selbst wenn ich versuche, mir Sachen auszudenken, ich habe irgendwie, das ist nicht mein Genre oder so, das sollen andere machen über so ganz schlimme Sachen schreiben. Also das Schlimmste, worüber ich schreibe, sind die Verhältnisse sozusagen, also die, in denen man nicht weiß, wo man wohnen kann und so und weniger, körperliche Gewalt zum Beispiel. Das ist irgendwie, aber zum Glück machen das ja auch andere. Ich finde nur eben dieses diesen Aufstiegsquatsch, der ist halt Unsinn. So, das können nur ein paar schaffen. Und mit Schaffen ist auch eher gemeint, die hatten Glück gehabt und dann sollte man nicht so spucken auf das, wo man herkommt.
Ja. Ja, und das ist halt komisch. Also ich verstehe so ein bisschen den Impuls daraus, dass das dann vielleicht da rauskommen kann. Aber das ist ja schon tatsächlich sehr präsent, also in anderen Kulturgenres ja noch viel mehr, ne? Also wenn man denn jetzt halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, und auch so das Balenciaga-Getrage im Rap, das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, aber man auch denkt, jetzt ist vielleicht auch gut, aber man fühlt es natürlich.
Ja, klar, verständlich ist es irgendwie, ne? Aber es ist schade, dass man dann auf die Leute unten irgendwie runterguckt, statt irgendwie denen, die oben sind, die es einem die ganze Zeit verwehrt haben, also die irgendwie anzupissen, das wäre irgendwie besser. Aber naja, ja.
Das machst du im Vorbeilaufen auch immer sehr schön in diesem Roman. Das war auch schon ein Superbusen so, also dass man zum Beispiel an die Ostsee fährt, was Carla und Gerda dann irgendwann machen und diese schöne Halbinsel sich anschauen wollen und dann darauf feststellen, dass die halt abgesperrt ist, privater Investor aus dem Westen gekauft, der hat nichts geschissen gekriegt, aber sein Kumpel hat einen Schlüssel und darf dahin und oder auch die Ferienwohnung, dass dann der nette Vermieter extra aus Konstanz oder wo es war halt anreist für Schlüsselübergabe und der da mal noch so 5 andere Ferienwohnungen hat, so das ist hier schon auch nochmal sehr wichtig, dass man da auch das nochmal richtig austeilt, oder? Weil ich meine, du reichst ja mit so einem Roman auch den ein oder anderen Ferienhausvermieter, Vermieterin aus dem Westen, die das sicherlich lesen.
Das ist halt tatsächlich so passiert, als ich mit einer Freundin zum Schreiben an die Ostsee gefahren bin und dann war ich so, das darf nicht wahr sein, dass das wirklich passiert und wir beide waren auch so, sie studiert in Leipzig und forscht zum Thema Mieten und so tatsächlich und ich war so in meinem Buch und ich war so, das kann nicht sein, dass uns das hier gerade passiert im Urlaub und so, während wir an unseren Sachen schreiben wollen und dann war es so, okay, das muss ins Buch und das sind halt so diese ganzen Sachen, die mir natürlich auch erst jetzt alle so auffallen, einfach auch, weil ich nicht mehr im Osten lebe, die so, also das klingt ja wie ausgedacht, dass da wirklich so ein Wessi sich so eine Halbinsel kauft und der Kumpel mit dem Schlüssel drauf darf und die Leute, die da wohnen, da nicht hin dürfen. Und das ist so, diese Sachen gibt's die ganze Zeit halt, ne? Und ja, deswegen, das musste unbedingt rein, das war zu krass.
Ja, das finde ich auch. Also vor allen Dingen dann, weil da ja auch noch mitschwingt, genau dieses dann halt bei dem Gelände oder dann auch bei den Ferienwohnungen, weil es ja wirklich so war, dass dann halt gerade an den Premium-Orten da irgendwie Zingst und wie sie alle heißen, dann erstmal die großen Kapitalbesitzer, muss man glaube ich selten gendern, dann irgendwie rübergegangen sind und da die große Einkaufstour gemacht haben.
Ja.
Mir ist aufgefallen, du hast kürzlich deine Romane verlost mit einer ganz schönen Aktion, wie ich das fand, nämlich, dass man halt für ein Netzwerk spendet, wenn ich das richtig verstanden habe, das halt antifaschistische Arbeit unter anderem in Sachsen halt unterstützt. Und auch das ist was in deinen Romanen immer wieder durchschwingt. Man merkt, also das Sächsische schleicht sich immer wieder sehr pointiert ein und ich liebe diesen Zungenschlag und das Vokabular, das es da gibt. Ich kenne da auch so ein paar Worte. Aber auf der anderen Seite, dass du halt auch immer noch, du machst kein Sachsen-Bashing, also du verheimlichst nicht, dass da halt politische Kräfte stark geworden sind, die halt scheiße sind. Aber ich weiß nicht, wie stehst du zu dieser ganzen Thematik, weil mich hat das vor ein paar Jahren so aufgeregt, dass auch, ich glaube sogar dein jetziger Arbeitgeber, Jan Böhmermann, da ja auch immer so ein Sachsen-Bashing, das zwar sehr pointiert war, aber auch immer so ein bisschen verächtlich. Und das allen Leuten natürlich irgendwie ins Genick pisst, die da halt wirklich noch bleiben und kämpfen und was machen. Wie stehst du zu diesem Thema und wie bringst du das in deinen Arbeiten oder auch in deinen Auftritten ein?
Also als ich selber noch in Sachsen gewohnt habe, habe ich auf jeden Fall auch viel Sachsen-Bashing gemacht, weil es ist schon schwierig, es da auszuhalten und es ist nahezu unmöglich, es da auszuhalten, wenn man von diesem ganzen Scheiß auch noch betroffen ist, ne? Also wenn man eine nicht weiße Person zum Beispiel ist oder Antisemitismus betroffen, alles Mögliche. Ich finde auch, dass der Blick oft ein zynischer ist und das ist aber nicht nur so, weil man irgendwie im Westen ist oder so, sondern es ist so, also ich bekomme oft mit so dieses, ja, dann sollen die halt da ihre Scheiße wählen und dann sind die halt so abgeschrieben und so, die werden schon draus lernen und so. Ich glaube, dass man das nur sagen kann, wenn man wenig unter den Verhältnissen leidet. Also wenn man halt da so zugucken kann, als wäre es eine Serie oder so, die da passiert und nicht checkt, dass das wirklich richtig konkrete bis ins Kleinste Auswirkungen hat. Also, dass es bestimmte Vereine nicht mehr geben wird, dass es Organisationen nicht mehr geben wird, dass es Förderungsmittel nicht mehr geben wird, wenn Sachen wegfallen, wenn die Linke wegfällt, wenn diese ganzen Sachen. Deswegen, habe ich auch dieses, also das ist ja jetzt nichts, ne? Ich mag auch so Charity-Scheiß nicht, aber Polylux, das Netzwerk Polylux, das sammelt halt zum Beispiel Geld und verteilt das. Gleichzeitig ist halt Geld verteilen nicht ausreichend. So, man muss halt wirklich hingucken, man muss checken, wie groß die Gefahr ist. Und man kann auch mal hinfahren, man muss sich organisieren. Man kann sich auch hier organisieren gegen Rechtsruck im Osten. Man kann irgendwie viel mehr machen. Und ich glaube, dass viel mehr machen, darum geht's.
Das ist tatsächlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, was man immer wieder merkt, so dieses sich bequem gemacht zu haben und ja, dann spinnen die doch alle, aber gerade wenn man mal nachliest, was für Einfluss das auch auf Kulturförderung und so hat, deswegen, das ist wirklich überfällig, das immer wieder zu betonen. Wo wir jetzt gerade noch ein letztes Mal beim Politischen sind, weil dein Roman natürlich, wie ich schon sagte, ich finde auf sehr amüsante und subversive Art und Weise auch so natürlich so gängige Themen in Literatur und Journalismus, also sprich ne, Rechtsruck, die Strukturen da, aber halt auch Familie, auch DDR, wie ist eigentlich der Westen mit der ehemaligen DDR umgegangen? Wie groß siehst du die Gefahr, dass du demnächst so als Expertin für diese Themen in Talkshows eingeladen wirst und würdest du bei sowas mitmachen oder hast du tatsächlich auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass man, es klang ja schon durch, dass man manchmal in so Runden sitzt, wo man dann halt gar nicht so sehr für das eigene Arbeiten, sondern viel halt auch so für seine Identität und die dann da halt wahrscheinlich dann verkaufen in Anführungszeichen oder halt argumentativ rechtfertigen muss.
Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich habe ich habe schon so Interviews und sowas gehabt und habe auch, also wenig, ich habe auch so ein paar, wie nennt man das, wo man in einem Kreis sitzt.
Podiumsdiskussion. Quasi, oder Podiumsdiskussion. Ja, genau.
Habe ich auch schon gemacht und so. Ich fühle mich halt immer nicht seriös genug, weil ich habe so einen, keine Ahnung, literarischen oder so einen satirischen Blick darauf und sagt sowas meistens ab, weil ich so das Gefühl habe, ich kann da nicht so richtig viel liefern. Aber grundsätzlich stehe ich dem offen gegenüber. Also ins Fernsehen würde ich jetzt nicht gehen, aber so Radio und so weiter finde ich eigentlich gut. Also eigentlich finde ich es gut. Also zumindest bei dem Thema. So, ich weiß noch, früher kam immer, es wurde dann aufgegeben, Expertinnen-Anfragen zum Thema Feminismus. Das fand ich noch schwieriger, muss ich sagen. Aber mit dem Thema Osten und Antifa und so weiter habe ich mich zumindest so weit beschäftigt, dass ich hier und da was dazu sagen kann, ja.
Ja, was immer wieder auch durchkommt, ist deine Liebe zur Musik im Roman. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut auch über diese Playlist, die dann ganz hinten da noch kommt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es einen kleinen fiktiven Ausritt gibt. Und zwar Carlas Schwester hat eine kleine Karriere, hätte es fast in eine Girlgroup, die bei Popstars, dieser Sendung aus den Nullerjahren war es ja, glaube ich. Ich fand diesen Part sehr amüsant und auch, obwohl da natürlich Kritik am Format auch durchaus auftauchte, sehr liebevoll. Deswegen jetzt nochmal für die popkulturelle Schiene. Was ist deine Verbindung zu Popstars und warum war es dir wichtig, dass du diese Geschichte so als sehr amüsanten Nebenstrang nochmal reinzubringen?
Ja, das ist so eine der Stellen, wo ich gedacht habe, das fliegt bestimmt irgendwie raus im Lektorat und aber sehr froh bin, dass es drin geblieben ist. Ich finde es halt... ich fand es irgendwie witzig und es hat zu der Rolle der Mascha gut gepasst, also der Schwester von Carla und Tochter von Gerda, anderen Tochter. Irgendwie hat es zu ihr gepasst und hat sich so entwickelt. Und ich glaube, wenn man es jetzt noch mal ein bisschen auf eine höhere Ebene bringen will, es passt ganz gut zu diesen Weiblichkeitsnormierungen, die wir damals hatten, mit denen ich aufgewachsen bin und meine Geschwister. Dass man wie so verschiedene Geschmacksrichtungen hatte plötzlich für Frauen. Ne? Alle waren irgendwas Elemente oder im wahrsten Sinne Geschmacksrichtungen bei den Spice Girls und so. Dass man sich so einordnen musste, was man so ist. Letztendlich ist das bei Pornokategorien ja auch so. Also super problematisch und beschissen und verengt total den Handlungsspielraum von Frauen und Mädchen. Und auch von Personen, die vielleicht gar nicht so krass weiblich sein wollen, wie Carla das ist. Deswegen fand ich es ganz gut und ich fand es als Generationen-Clash auch so krass, weil Gerda in der DDR aufgewachsen, so alle Frauen waren arbeiten, haben sich eigentlich zumindest was gewisse Teile ihres Lebens anging, unabhängig gemacht und so und ihr Ding gemacht und befreit. Und dann plötzlich in dieser Glücksversprechen-Gesellschaft, irgendwie 20 Jahre später heißt es, du kannst es schaffen, du kannst die eine sein, du musst dich selber verkaufen und inszenieren, ne, also sehr, sehr individualistisch und neoliberal. Deswegen fand ich das irgendwie, hat es ganz gut reingepasst.
Es hat dann auch nochmal so ein wiederkehrendes Element, weil später dann halt in der Familien-WhatsApp-Gruppe, die auch für einige sehr schöne Momente im Buch sorgt, dann rauskommt, dass Gerda das damals eigentlich schon, als es eine Reunion geben soll, relativ scheiße fand und das sogar kurz dazu führt, dass die WhatsApp-Gruppe gesprengt wird.
ja.
Auch ein sehr, sehr schönes Element. Wir haben eigentlich schon, ich habe eigentlich schon das meiste jetzt gefragt und sehr gut beantwortet bekommen, was ich so wissen wollte. Noch eine generelle Frage zum Schreiben, weil mir fällt immer wieder auf, du erzählst sehr emotionale Geschichten, kannst teilweise auch sehr zärtlich schreiben, wenn du das willst. Also man denkt so, man will halt mit diesen Frauen auch Zeit verbringen so und will wissen, wie es da weitergeht. Und du gönnst ihnen halt auch sowas, fast sowas wie ein Happy End. Also und das liest man dann auch sehr gerne. Aber zwischendurch kommen immer so im Vorbeilaufen richtig gute Pointen. Und das ist ja auch ein bisschen das, was ja auch mit einem gewissen Druck verbunden ist, weil du warst bei Titanic, du schreibst halt für Formate, die im Ruf stehen, sehr pointiert und lustig zu sein. Und ich frage mich beim Schreiben ja immer schon beim guten Satz, wie macht man sowas? Irgendwann ist er da, wo kam er her? Keine Ahnung. Wie schreibt man gute Witze, beziehungsweise wie merkst du inzwischen, okay, gute Pointe? Oder merken das dann eher deine Lektorin und andere?
Also es klingt so blöd, aber es fällt mir ehrlich gesagt nicht schwer, sondern es fällt mir eher schwerer, das zurückzuhalten. Also das war auch früher schon immer, dass ich Ärger bekommen habe für das laute Aussprechen von so Witzen, ob zu Hause oder in der Schule. Deswegen bin ich so froh, dass ich das jetzt machen darf und damit auch Geld verdiene. Das ist richtig geil. Also so die frechen Zwischenrufe in der Schule, für die man rausgeflogen ist, das ist jetzt sozusagen das Gute. Das ist weird. Aber Es klappt natürlich nicht immer, genau. Man merkt das dadurch, ob andere lachen. Also wenn man es in einem Raum sagt, ne? Also zum Beispiel jetzt beim ZDF-Magazin Royal, da findet sehr viel über so Zuruf statt. Und dann schämt man sich auch manchmal, ne, wenn es irgendwie niemand rafft und so. Also diesen Humorscham, den muss man sich tatsächlich ein bisschen abtrainieren, weil sonst wird's nichts. Und bei Titanic würde ich fast sagen, war es am einfachsten, weil da musste man halt, ne, Satire schreiben und umso verrückter, umso besser. Das ist wirklich am dankbarsten gewesen. Und jetzt beim Buch, ich kann mir irgendwie Humor nicht rausdenken. Der gehört immer irgendwie dazu. Und manche Witze werden nicht verstanden, weil sie irgendeine. Also oft funktionieren ja Witze über eine Referenz. Und wenn die nicht jeder kennt, ist es auch gut, wenn direkt im Lektorat gesagt wird, ey, das checkt niemand, das musst du lassen. Und manchmal setze ich mich natürlich auch darüber hinweg, weil ich dann denke, doch, andere werden es verstehen, du nicht. Aber oft bin ich dann auch dankbar drüber. Aber muss sagen, ich weiß gar nicht, ob es so viele Pointen gibt, aber ich habe es nicht so bewusst gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen ernster geworden als das davor. Ja, passiert so.
Passiert aber auf einem guten Level. Also das ist das, was ich meinte. Also es klingt jetzt wirklich nicht so, als hat sich jetzt eine Satirikerin am Familienroman verhoben. Im Gegenteil, sondern es ist eigentlich ein sehr eigener Ton, den ich halt im Familienroman auch noch nicht so oft gelesen habe. Ja, damit bin ich tatsächlich jetzt schon am Ende meiner Frageliste und am Ende meiner Zeit angekommen. Paula, danke, dass du die Zeit hattest. Max, ist dir irgendwas in diesem Interview zu kurz gekommen oder gibt's noch was du für die nächsten Wochen verkünden magst?
Nee, ich glaube, es ist nichts zu kurz gekommen. Kommt gern zu den Lesungen und ansonsten haben wir, glaube ich, alles besprochen. Antifa haben wir besprochen.
Immer wieder wichtig?
Nee, war. Ich finde es immer interessant, es gibt immer wieder neue Aspekte, die Leute in Interviews denken, so cool, ach, das gab es ja auch noch. Das kann man ja auch rein denken, schön. Ja.
Ja, dann kann ich zum Abschluss nur noch unterschreiben. Ich hatte damals eine verkürzte Superbusen-Lesung gesehen bei einem Radio 1 Abend. Das war sehr unterhaltsam. Also kommt zu Paulas Lesung von Alles immer wegen damals. Erschien im DTV-Verlag gerade. Die Tourdaten packe ich unter den Podcast. Und dann würde ich sagen, das war's in dieser Woche mit dem Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Mein Name war Daniel Koch, zu Gast war Paula Irmschler. Schön, dass du hier warst.
Dankeschön, war sehr cool.
Und damit sage ich wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.